Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde hier in St. Martini, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios. Wir haben es gehört, heute beginnt die weltweite Allianz-Gebetswoche. Seit 1846 kommen zu Beginn eines jeden Jahres weltweit evangelische Christen aus vielen Nationen zusammen, um gemeinsam für ihre Anliegen zu beten. Allein in Deutschland war solch eine Veranstaltung durchgeführt im vergangenen Jahr an über 1100 Orten. Es sind weltweit rund 600 Millionen evangelische Christen, die sich verbunden wissen über die evangelische Allianz miteinander. Christen ganz unterschiedlicher Herkunft, Christen ganz unterschiedlicher Denomination. Was sie alle kennzeichnet, ist der Glaube an Jesus Christus. Jesus, dessen Geburtstag wir ja vor ein paar wenigen Tagen zum Weihnachtsfest gefeiert haben, er ist die alles verbindende Person. Niemand hat die Menschheitsgeschichte stärker beeinflusst als er. Ja, sogar unsere Zeitrechnung orientiert sich nach dem Datum seiner Geburt. Doch wie haben die Christen damals zur Zeit der Urgemeinde über Jesus gedacht? Wie haben sie ihn gesehen? Was war ihnen wichtig an diesem Jesus? Und was können wir heute davon lernen? Wir hören auf einen Abschnitt des Philipperbriefes, den der Apostel Paulus geschrieben hat, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, zugleich der vorgeschlagene Text zur Eröffnung der Allianz-Gebetswoche 2013. Paulus schreibt: Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Ich bete. Ja, lieber Herr, und darum bitten wir dich heute Morgen darum, dass du durch dein Wort zu uns kommst, dass du hineinkommst in unsere Herzen, dass wir hören mit offenen Ohren, aber vielmehr auch mit offenen Herzen, und dass du uns den Weg zum Leben führst. Amen. Unterwegs mit Gott, weil er sich gedemütigt hat. So lautet das Thema der Allianz-Gebetswoche an diesem Tag. Unterwegs mit Gott, weil er sich gedemütigt hat. Ja, anders als demütig ist es wohl nicht zu bezeichnen, wenn der große, heilige, allmächtige Gott in seinem Sohn Jesus Christus zu uns auf die Erde kommt. Ein kleiner Junge wurde einmal vom Lehrer gefragt: Wer hat dich geschaffen? Und der Junge antwortete: Der liebe Gott, aber, fügte er bei, nur so groß. Und dann zeigte er mit den Händen ungefähr die Länge, die ein Neugeborenes hat. Das andere bin ich von selbst geworden. So denken auch manch Große: Dies oder das hat Gott angestoßen in meinem Leben, aber den Rest, den habe ich selber gemacht. Das habe ich schon geschafft. Demut, ein heikles Wort in unserer Zeit. Heikel deshalb, weil dieses Wort meist einseitig negativ belegt ist. weil seine positive Bedeutung zunächst einmal verschlossen bleibt. Ich möchte Sie fragen, woran denken Sie, wenn Sie dieses Wort Demut hören für Ihr Leben? Was für Emotionen löst es bei Ihnen aus? Demut. Fest steht, dass niemand sich gerne demütigen lässt. Mit Demütigungen verbinden wir, dass jemand seiner Würde beraubt oder erniedrigt wird. Wer so etwas erlebt, der ist in der Position eines Schwächeren. Und das ist nicht wirklich erstrebenswert. Mit Demut im Leben tun wir uns schwer. Wir streben in der Regel etwas anderes an. Groß sein, groß tun, zeigen, was wir sind, was wir haben, was wir können. Das macht etwas her. Das schindet Eindruck auch bei anderen. Mehr noch, nach oben hin keine Begrenzung zu haben, immer weiter aufwärts streben zu können, das ist erstrebenswert. Das ist besser, als sich freiwillig niedrig zu halten. Und so findet man bei Menschen eher Stolz, Hochmut und Ich-Bezogenheit, als dass sie ein Vorbild an Demut und ehrlicher Bescheidenheit sind. Ist das nicht so? Beispiele dafür gibt es genug. Jeder von uns könnte sie benennen, aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus unserem direkten Lebensumfeld, ja, und vielleicht auch aus der Kirche. In allen menschlichen Bereichen, durch alle sozialen Schichten hindurch, unabhängig von ideologischer Gesinnung, von religiöser Einstellung, ist die Zahl derer hoch, die zunächst einmal an sich selbst denken, an die Durchsetzung ihrer Rechte, an die Verwirklichung ihrer Ziele. Und mancher geht dabei bis zum Äußersten und unterliegt wie einem Zwang, seinem Vorhaben, immer schön zielgerichtet auf das Ziel hin, das er sich vorgenommen hat. Keine Spur von Entspanntheit oder Gelassenheit oder Flexibilität, wenn es einmal anders kommt. Mitunter habe ich den Eindruck, als stände hinter dieser Einstellung die Botschaft, wer etwas auf sich hält und erfolgreich leben will, der beseitige auch noch den letzten Keim von Demut aus seinem Herzen. Weil Demut ist eigentlich immer hinderlich auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Ein Philosophieprofessor in Paris erklärte sich eines Tages zum bedeutendsten Mann der Welt. Und dazu führte er seinen Studenten einen Beweis vor. Er fragte sie: Welches ist die bedeutendste Nation der Welt? Frankreich natürlich, antworteten die Studenten. Und wie heißt die bedeutendste Stadt in Frankreich? Natürlich Paris. Und ist nicht der bedeutendste und heiligste Ort in ganz Paris die Universität? Und wer sollte bezweifeln, dass die wichtigste und edelste Fakultät jeder Universität die philosophische ist? Und sagen Sie mir, wer ist der Dekan dieser Fakultät? Sie, erwiderten die Studenten im Chor. Ja, es gibt sie, diese Logik des Stolzes. Interessant ist aber, liebe Gemeinde, dass uns der Stolz bei anderen, und da zähle ich mich auch zu, bei anderen viel eher auffällt als bei uns selbst. Mitunter hält uns das Leben, oder sollte ich sagen Gott, einen Spiegel vor, und wir erkennen, wie wir wirklich sind und wie wir wirklich vor ihm stehen. Doch nicht jeder versteht diese Zeichen Gottes in seinem Leben. Nicht jeder will sie erkennen oder verstehen. Nicht jeder erträgt sie. Dabei ist die Wortbedeutung von Demut gar nicht so negativ, wie wir oft meinen. Von seiner sprachlichen Herkunft meint Demut die Gesinnung eines Dienenden, beziehungsweise den Mut eines Dienenden zu haben. Damit ist Demut also ein ganz aktiver Vorgang und hat zumindest sprachlich gesehen nichts mit passiver Unterwürfigkeit zu tun, sondern vielmehr mit Mut und Kraft. Ich muss mutig sein und ich muss Kraft investieren, wenn ich mich demütig verhalten will. Der heutige Predigttext hilft uns, zu einem positiven Verständnis von Demut zu gelangen. Ein positives Verständnis von dem, was hinter Demut sich verbirgt. Schauen wir einmal auf Jesus. Jesus, der der Sohn Gottes war. Er kam auf diese Erde. Er war in Hoheit und dennoch wurde er einer von uns. So wie es beschrieben ist in diesem Abschnitt, den wir eben gehört haben, Philipper 2, wo der Apostel Paulus das ja so wunderbar beschreibt, fast schon ein wenig lyrisch. Man nennt ja diesen Abschnitt im Philipperbrief einen Christushymnus, also einen Lobgesang auf diesen Jesus Christus, der Mensch wurde, der zurückließ, was er hatte, um einer von uns zu werden. Ein Psalm im Neuen Testament. Was ist damit ausgesagt? Als Gott vor aller Zeit, als Herr und Schöpfer des Kosmos, verehrt und angebetet von den Engeln, als der König auf dem ewigen Thron, bleibt Gott nicht in dem, was er ist, bleibt er nicht in dem, was er hat. Sein Herz ist gerührt vom Schreien seiner Kreatur, vom Rufen der Menschen. Der Durst seiner Geschöpfe nach Leben ließ ihn nicht kalt. Und so verließ dieser Gott seine ewige Herrlichkeit und er kam in den Schmutz und in den Dreck unseres menschlichen Lebens. Er war sich nicht zu schade, er war sich nicht zu gut dafür. Er verzichtete damit auf alles, was ihm zustand. Er verzichtete auf das, was seine Rechte waren. Er nahm keine Rücksicht auf seine göttliche Stellung. In Jesus wurde dieser Gott ein Mensch. Übrigens in einer Zweideutigkeit, in einer Ambivalenz, wie man das so ausdrückt, wie es Weihnachten eigen ist. Wenn man sich das so vorstellt und man schaut in die Krippe hinein und man schaut in den Stall hinein und man sieht dort ein kleines Kind und den Stiefvater, in diesem Sinne Adoptivvater Josef und die Mutter Maria und ein paar Hirten und ein paar andere, da fragt man sich, was ist da eigentlich geschehen? Was ist daran eigentlich so Besonderes? In dieser Zweideutigkeit kommt Gott als Mensch auf diese Erde, statt zu herrschen. Statt Israel von der römischen Besatzung zu befreien, statt die Erwartungen der Frommen zu erfüllen, gehorchte dieser Jesus seinem Vater und er war bereit zu dienen. Er, der Sohn Gottes, Gott als Mensch auf dieser Erde, war bereit, sich zu erniedrigen und den unteren Weg zu gehen für uns. Statt Selbstbehauptung wählte Jesus die totale Hingabe. Die totale Hingabe für uns Menschen. Nun, was erwartete ihn hier auf Erden? Hat es ihm die Welt gedankt? Hat sie gejubelt? War sie beeindruckt von dieser demütigen Haltung, die Jesus an den Tag gelegt hat? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, in das Neue Testament, dann sehen wir etwas anderes. Und wenn wir hören, wie Menschen heutzutage auf diese Botschaft des Evangeliums reagieren, wenn wir deutlich machen, dass Gott Mensch wurde, so wunderbar und so einzigartig, so ist dennoch bei weitem nicht immer Offenheit und Glauben da. Und nicht überall da, wo das Wort Gottes verkündigt wird und schon gar nicht in unserem Land bricht eine Erweckung aus, nur weil das Wort verkündigt wird. Jesus kam als Retter und die Menschen, was taten sie? Sie lehnten ihn ab. Ja, mehr noch. Umbringen wollte man ihn. Ihn, den Heiland, den Messias, den, der da kommen sollte. Ihn, den doch jeder so nötig hat, um Erlösung zu erfahren. Vergebung seiner Schuld, wie wir das eben gehört haben und im Glaubensbekenntnis so bekannt und ausgesprochen haben. Ihn, den wir doch brauchen, um die tiefsten Bedürfnisse nach Leben gestillt zu bekommen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Bedürfnisse, die nur Gott stillen kann. Bedürfnisse nach Leben, die wir nirgendwo sonst gestillt bekommen als bei ihm, weil alles andere allenfalls kurzfristige oder oberflächliche Befriedigung bietet. Es ist ja die Frage, wie wir uns Menschen sehen. Es ist die Frage, wie wir unser Leben einschätzen. Ich habe manches Mal den Eindruck, auch Christenmenschen stehen in der Gefahr, sich im Leben einzurichten und die Befriedigung ihrer tiefsten Bedürfnisse in dem zu finden, was sie so sehen, in den äußerlichen Dingen. Und dann strebt man nach Reichtum, nach Erfolg, nach Ansehen bei den Menschen oder nach Macht und geht doch leer aus. Oder man sucht die Befriedigung seiner tiefen Bedürfnisse in den Beziehungen und dann projiziert man alles hinein in den Ehepartner oder in die Kinder und ist am Ende enttäuscht, weil sie einem nicht das geben, was man braucht. Weil man nicht verstanden hat, dass es im tiefsten Bedürfnisse gibt, die keine äußerlichen Dinge und auch keine Menschen befriedigen können, die nur Gott befriedigen kann. Und darum ist es so wichtig zu lernen, von diesem Jesus, denn er hat es uns vorgemacht. Jesus duldete die ihm entgegengebrachte Verachtung. Er trug den Spott und die Ungerechtigkeit. Er wehrte sich nicht, obwohl doch ein Heer von Engeln bereit stand, um ihn aus dieser Schmach zu befreien. Ein Wort, ein Schnipsen mit dem Finger hätte genügt. Stattdessen ließ sich Jesus entblößen. Er wurde ja nicht nur seiner Kleidung beraubt und hing splitternackt am Kreuz, so demütigend es auch war, sondern was noch viel schlimmer war, er legte auch alle seine Macht ab. Alles das, was ihm als Sohn Gottes, als Gott auf dieser Erde ja eigen war, er legte es ab. Und so sprechen die Evangelisten, die von dem Leben Jesu ja beschreiben, davon, dass Jesus am Kreuz von Golgatha verlassen war von seinem Vater. Verlassen von dem, mit dem er Zeit seines Lebens doch eins war. Ich und der Vater sind eins. Ich tue nur das, was der Vater mir aufträgt zu tun. Ich bin ganz eng verbunden mit ihm. Liebe Gemeinde, vielleicht war es das, was diesem Jesus letztlich den Tod brachte. Dass er nun nicht mehr eins sein konnte mit seinem Vater. Jesus verzichtete auf sein Leben und er gab es zum Opfer für uns Menschen. Aber warum? Warum? Nun, das Zeugnis des Neuen Testamentes ist hier deutlich, weil er nicht ohne uns sein will. Weder hier auf Erden in der Gemeinschaft des Glaubens, noch danach, wenn die ewige Herrlichkeit Gottes auf uns wartet. Jesus lässt sein Leben für uns, weil nur seine Erlösungstat uns zurückbringt in diese Gemeinschaft mit Gott, von dem ja auch wir herkommen, der ja auch uns ins Leben gerufen hat, der uns gewollt hat, der einen Plan für unser Leben hat, der verbunden sein möchte mit uns und uns zurückholen möchte. Darum wird uns Schuld vergeben, das, was uns trennt von Gott. Darum wird uns ein neues, ewiges, unverlierbares Leben geschenkt, damit wir ewig bei ihm sein können. Und zwar immer dann wird es geschenkt, wenn ein Mensch diesem Jesus im Glauben sein Herz öffnet. Liebe Geschwister hier in der St. Martini-Gemeinde und liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, mir ist deutlich geworden, als ich so darüber nachdachte, Stolz und Hochmut verhindern meine Bereitschaft, die Erlösung Jesu anzunehmen. Stolz und Hochmut machen den Glauben, also das Vertrauen in Jesus, letztlich unmöglich. Warum? Weil mein Ego im Mittelpunkt steht. Wer glaubt, braucht ein demütiges Herz, das sich einem Stärkeren, nämlich Jesus, unterstellt. Niemand wird sich unter das Kreuz begeben, der überzeugt davon ist, dass er seinen Durst nach Leben selbst stillen kann. Wer meint, er könnte sich selbst retten und ihm selbst Gerechtigkeit schenken, der wird wahrscheinlich weiterhin unter diesem Durst leiden müssen. Stolz und Selbstgerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, als Christen sind wir unterwegs mit Gott. Und dabei ist es so wichtig, von Jesu Demut zu lernen. Jesus konnte demütig sein, und wenn wir einmal tiefer schauen, wird deutlich, warum. Ich denke, es liegt daran, weil Jesus genau wusste, wer er war. Er wusste, woher er kam. Jesus wusste, was sein Auftrag auf dieser Erde war. Und er wusste auch, wohin sein Weg ihn führte. Und darum konnte er Liebe leben und ganz bewusst einen unteren Weg gehen, also demütig handeln. Wer weiß, dass er im Glauben zu Jesus Christus gehört, der kann Demut lernen. Wer weiß, dass er den tiefen Sinn von Leben nicht in sich selber hat, sondern in der Beziehung zu Jesus Christus findet, der kommt mit seinem Leben bei ihm zur Ruhe. Und durch diese Glaubensbeziehung zu Jesus Christus finden wir zu unserer gottgegebenen, ich möchte es einmal so formulieren, Identität. Und wir werden Männer und Frauen, die wir sein sollen nach dem Bild und nach dem Willen Gottes. Auf einer Reise zu verschiedenen Missionsstationen in Kenia im vergangenen Jahr hatte es mich erwischt. Ein Magen-Darm-Virus hatte mir arg zu schaffen gemacht. Und was folgte, war so ein Erlebnis, das ein Stück zu einem Bild für mich wurde. In dieser Tiefebene der Masai Mara in Äquatornähe, da wird es in der Trockenzeit sehr heiß. Das ist so dieser ostafrikanische Graben, wo es dann wirklich auch knackig heiß ist im Sommer. Und so versuchte ich, diese fürchterlich heißen Stunden irgendwie zu überleben. Kann ich Ihnen nicht näher beschreiben, will ich Ihnen auch nicht. Magen-Darm-Virus, das ist nicht sonderlich schön zu beschreiben. Jedenfalls Magen und Darm spielten verrückt. Was mir half neben der Medizin, die ich glücklicherweise dabei hatte, war ausreichend Wasser. Wasser, das ein Austrocknen verhinderte. Und dieses Wasser, das ich hatte, und ich war allein in diesem Moment, war so das, was so ein Lebenselixier für mich war. Das war wie ein Lebenswasser. Mir half kein Zusammenreißen. Mir half kein noch so starker Wille. Kein Erinnern an zurückliegende Erfolge oder Leistungen konnten helfen. Da war allein dieses Wasser, das mir Schluck für Schluck zur Verfügung stand. Nicht ich hatte das Wasser gemacht, es war schon längst da. Und es stand für mich bereit. Dieses Wasser war meine Rettung. Demut ist der Schlüssel hin zu dem Herzen Gottes. Und damit hin zu einem Leben, das ich nirgendwo anders in gleicher Weise finden kann, als bei dem, der das Leben erfunden hat. Und dieses Leben kommt von Gott selbst, von dem, der uns ins Leben gerufen hat und der uns geben will, was wir brauchen, um das Ziel der Ewigkeit zu erreichen und schon hier und jetzt auf dieser Erde erfüllt leben zu können. Nicht ich habe das Leben gemacht, es wird mir gegeben. In seinem Sohn Jesus Christus steht es für mich bereit. Und darum möchte ich von Jesus lernen, was Demut meint. Ja, es gehört Mut dazu, demütig zu sein. Es hat etwas mit Kraft und Bereitschaft zu tun. Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht etwas, was ich aus dem Bauch heraus tue und was ich mal habe oder nicht. Es ist eine bewusste Entscheidung, anzuerkennen, dass nur er, dieser Jesus, meine tiefsten Bedürfnisse, diesen Durst nach Leben stillen kann. Übrigens ist das auch im Miteinander ein Schlüssel für gelingende Beziehungen, diese Demut. Bleiben wir bei diesem Bild, was ich versuche heute zu beschreiben hier. Solange ich im anderen die Befriedigung meiner Bedürfnisse suche, und zwar die Bedürfnisse nach Leben, die letztlich nur Gott selbst stillen kann, so werden unsere Beziehungen immer wieder ermüdet werden von enttäuschten Erwartungen. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, egal wo wir zusammenleben. Solange ich erwarte, dass der andere dazu da ist, mich glücklich zu machen, werde ich unglücklich sein. Eine Haltung von Demut gelingt, wo ich in der Beziehung des Glaubens zu Jesus Christus stehe und mir Leben, Wert, Anerkennung, Liebe von ihm schenken lasse. So werde ich frei zu Beziehungen ohne den Druck von Manipulation und falschen Erwartungen, die letztlich immer Unfreiheit bringen. Das, was ich brauche, um Demut leben zu können, steht bereit. Nicht allein für mich, sondern für jeden von uns. Denn dazu ist Jesus gekommen. Dazu hat er sich gedemütigt. Für uns alle, für dich und für mich. Damit wir Leben finden in ihm. Wollen wir das glauben? Wollen wir uns darauf verlassen? Das ist die Frage zum Schluss, die ich mir selbst stelle, immer wieder neu und die ich auch Ihnen stellen möchte. Unterwegs mit Gott, wie gut, dass er uns gibt, was wir auf diesem Weg mit ihm und hin zu ihm brauchen. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, so wollen wir dir danken dafür, dass du gekommen bist, um diesen Durst, diesen Hunger nach Leben zu stillen, wie kein anderer ihn stillen kann. Herr, und du weißt, um all die Dinge, die uns im Wege stehen, dir zu vertrauen, unsere Herzen immer wieder neu aufzutun für dich und unter das Kreuz zu kommen. Herr, du kennst auch unseren Stolz, unseren Hochmut, unsere Ich-Bezogenheit. Und du weißt, wie schwer es uns fällt, Demut zu üben. Lass uns von deiner Demut lernen, Herr Jesus. Lass uns verstehen, dass du es aus Liebe getan hast, um uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zurückzuholen. Und dann lass uns Schritte gehen, Schritte, die demütig sind, damit wir dich erleben. Für uns persönlich, aber auch in unseren Beziehungen, da wo du uns hingestellt hast. Hab Dank, dass alles bereitsteht, was wir brauchen, um an deiner Hand unseren Weg zu gehen. Und hab Dank, dass du immer da bist, jeden Tag in unserem Leben. Amen.